Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ja, ein drastischer Anstieg der Autoimmunerkrankungen haben wir leider heutzutage. Und ich möchte heute in diesem Gespräch mal einen Arzt, einen Chefarzt fragen, der Paramed, warum diese Autoimmunerkrankungen so drastisch ansteigen und was ist überhaupt eine Autoimmunerkrankung? So, dazu mein Gast, ganz herzlich willkommen, lieber Dr. Simon Feldhaus.
Gerne.
Danke vielmals. Kannst du mir erklären, was Autoimmunerkrankung ist auf Deutsch?
Das ist eigentlich etwas sehr Erstaunliches und fast schwierig Begreifbares, warum das überhaupt passiert. Eine Autoimmunerkrankung bedeutet nichts anderes. Das Immunsystem des Menschen kämpft gegen das eigene, das Selbst. Also es ist nicht so, eigentlich wäre das Immunsystem dafür da, uns zu schützen vor Viren oder was auch immer, also vor der Außenwelt zu schützen oder im Innern nicht mehr nötige Dinge abzubauen, wenn Zellen abgestorben sind. Und bei einer Autoimmunerkrankung passiert etwas, wo nicht passieren darf, nämlich das eigene Immunsystem bekämpft, zerstört gesunde Strukturen im Körper selber. Ich bin allergisch auf mich selber. Oder man sagt so schön, die Freund-Feind-Erkennung ist aufgehoben worden. Also man kann nicht mehr unterscheiden zwischen Eigenfreund und böse Feind, Virus. Ja. Und damit kämpft der Körper, Teile des Körpers gegen sich. Wenn man es sehr einfach formulieren würde, das bedeutet, die Schweizer Armee fährt auf Bern und zerschießt das Bundeshaus, anstatt an der Grenze das Land zu verteidigen.
Also ist verheerend.
Ja.
Das ist sogar sehr traurig.
Ja.
Und das steigt so drastisch, mit welchem Ausdruck, von welchen Erkrankungen?
Ja, das ist eben das, leider hat dadurch, dass das Immunsystem gegen den Körper kämpft, kann es gegen jeden Teil kämpfen. Und damit gibt es unglaublich viele verschiedene Muster. So das, wo man vielleicht im Alltag am häufigsten kennt und hört, ist das, was man so als Rheuma nennt. Also da kämpft der Körper gegen den Bewegungsapparat. Also es gibt Entzündungen an Gelenken oder im Muskel oder was auch immer. Das ist so vielleicht der klassischste Teil.
Rheuma ist eine Autoimmunerkrankung. Gut, da müssen wir aber nochmals reingehen in das Rheuma-Thema.
Ja, und dann geht es weiter. Wenn es gegen das Gehirn geht zum Beispiel, dann kennt man das als den Begriff Multiple Sklerose oder MS genannt. Dann gibt es das Ganze im Darm. Da kämpft das Immunsystem gegen den Darm selber. Das sind die Krankheiten, die man als Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa kennt, also eine Zerstörung. Dann im Hormonsystem die Schilddrüsenkrankheiten Hashimoto oder auch Basedow ist das eine. Mhm. Die stärkste vielleicht so vom Wissen her ist der insulinpflichtige Diabetes. Dort zerstört der Körper ja in der Bauchspeicheldrüse die Zellen, die Insulin produzieren. Die gehen dann kaputt, die werden zerstört. Und dann muss ich Insulin spritzen.
Ach, ich dachte immer, die reduzieren sich so weit runter und dann werden sie sogar zerstört.
Die werden beim Typ 1, so heißt das, beim Typ 1 Diabetes, werden die zerstört, aktiv durch das Immunsystem. Beim Typ 2, das ist was anderes, da werden sie durch andere Mechanismen kaputt gemacht. Aber beim klassischen Autoimmundiabetes werden sie wirklich durch das Immunsystem zerstört. Und so geht das dann weiter. Es gibt Autoimmunerkrankungen an der Haut, das Lupus erythematodes, das ist so ein spezielles Krankheitsbild, wo übelste Entzündungen in der Haut passieren. Also es gibt eigentlich fast kein Organteil, der nicht irgendwo betroffen sein könnte, wenn der Körper was dagegen macht. Und damit gibt es tausende von Krankheiten, hart ausgedrückt, also Symptome, die in allen Organsystemen betroffen werden können. Aber so der Klassiker ist halt Rheuma, Multiple Sklerose, der Darm. Und das nimmt enorm zu. Man könnte das auch so ein bisschen als Zivilisationskrankheitsthema beschreiben.
Ist alles andere als normal. Jetzt frage ich dich, wie war das geschichtlich oder historisch dokumentiert? Gab es diese Autoimmunerkrankungen auch schon vor 100 Jahren?
Ja, natürlich. Da ist immer natürlich ein Thema. Zu gewissen Zeiten war man ja noch bei weitem nicht so weit mit dem Wissen und der Diagnostik. Da hat man halt Symptome beschrieben und im Nachhinein vielleicht waren ein Teil der Symptome Autoimmunkrankheiten. Aber wenn man so die Historie der Medizin anschaut, ist es schon recht erkennbar, dass so das System der Autoimmunkrankheiten letztendlich irgendwo begann, als der Mensch sesshaft wurde und den Ackerbau anfing. Banal ausgedrückt, als die Anzahl der Kohlenhydrateinheiten pro Mahlzeit deutlich anstieg. Im Jäger- und Sammlermilieu, wo man umherlief und sich mit vielen, vielen Dingen ernähren musste. Auch heute in den Naturvölkern, die es noch gibt, sind Autoimmunkrankheiten nicht beschrieben. Natürlich sind die nie so gut untersucht wie wir, aber trotzdem weiß man schon einiges über die. Sobald aber die Sesshaftigkeit des Menschen begann oder vorhanden ist, unsere zivilisierte Menschheit, ab dann ging das eigentlich rasant aufwärts. Und es scheint eine Art von exponentiellem Wachstum zu geben in den letzten vielleicht 10, 20 Jahren.
Gut, also wir haben, du hast die Kohlenhydrate jetzt gerade angesprochen. Mhm. Siehst du das als Mitverursacher, diese, sagen wir mal, genmanipulierten Weizenprodukte als Allergen, ja, die wir immer mehr konsumieren und die dann eben diese Reaktionen auslösen?
Also es sind zwei Dinge. Das eine ist wirklich Kohlenhydrate an sich, unabhängig, ob jetzt genmanipuliert oder nicht, sondern einfach die Menge an Kohlenhydraten in der Verteilung vom Essen. Also wir haben teilweise 50-60% Anteil Kohlenhydrate heute und dann so die 20-30 Fett und Eiweiß, und es sollte durchaus anders sein. Mhm. Dann aber natürlich auch die Qualität, vor allem der Getreide, die halt leider immer mehr von den Urgetreidesorten weggeht in Genveränderungen oder auch einfach Kreuzungen und Züchtungen, wo man durch bestimmte Kreuzungen Hochleistungsgetreide bildet, baut, damit da möglichst viel Ernte entsteht, wo aber dann dummerweise Folgen hat für den Körper, eben allergieerzeugend oder Immunreaktion erzeugende Phänomene. Wir gehen davon aus, dass auch das ganze Stressthema ein Thema ist, weil das ja das Immunsystem beeinträchtigt. Die Belastung mit Schwermetallen, viele der Metalle haben ausgesprochen immunologische Wirkung. Warum ist bei einer Impfung Aluminium in der Impfung? Weil es die Immunreaktion boostern soll, die die Impfung macht. Wenn jetzt also Aluminium im Körper aus anderen Quellen mehr vorhanden ist, boostert das logischerweise auch die Immunantwort des Körpers. Dummerweise kann sie eben dann in die falsche Richtung geboostert werden. Leider nicht zur Virusverteidigung, sondern zum Selbstbekämpfen.
Also könnte man auch theoretisch gesehen oder auch praktisch nach einer Impfung eine Autoimmunerkrankung erleiden?
Ja, sieht man tatsächlich auch immer wieder mal wirklich Patienten, die nachweislich infolge einer Impfung zeitgemäß später, nicht gleich am nächsten Tag logischerweise, sondern ein bisschen in der Folge, dass solche Autoimmunkrankheiten ausbrechen oder auch mal wieder reaktiviert werden. Und zwar nicht unbedingt wegen der Impfung, sondern wegen der Tatsache, dass, also schon wegen der Impfung, aber weil die Impfung das Immunsystem getriggert hat. Und häufig sind es vielleicht gar nicht die Impfstoffe, sondern zum Beispiel das Aluminium, wo also einfach nur das Immunsystem in eine falsche Version triggert. Und deswegen gilt es immer wieder zu überlegen, welche Faktoren spielen da eine Rolle. Und da kommen wir wieder in die Individualität. Man kann nicht sagen, es ist bei jedem Menschen immer genau der gleiche Ablauf. Da ist halt Herr Müller, Frau Meier haben zwar beide von mir aus eine Autoimmunkrankheit der Schilddrüse, aber bei ihm ist das ein größerer Schwerpunkt und bei ihr ist das andere ein größerer Schwerpunkt. Aber es gibt viele Dinge, die gemeinsam sind und ich glaube schon, dass die Kohlenhydrate ein doch zentraler Teil ist.
Hat man in der Schulmedizin eine Antwort, eine ursachenbezogene Antwort auf Autoimmunerkrankungen?
Das ist tatsächlich eine der bemerkenswerten, leider im negativen Sinne bemerkenswerten Dinge in der Schulmedizin. Man sucht gar nicht nach Antworten, sondern man sucht nur nach der Lösung. Das heißt, Autoimmunkrankheiten, es ist bekannt, wir wissen jetzt, das Immunsystem macht den und den Fehler. Wir können heute auch sehr gut messen, welche Teile, welche Zellen das sind. Da gibt es bestimmte TH1 und TH2-Zellen, die heißen so. Und jetzt arbeitet man daran, Arzneistoffe zu finden, die selektiv, idealerweise selektiv, genau diese Teile des Immunsystems sehr hart formuliert kaputt machen. Damit verhindern, dass das passiert, was dann als Ergebnis wunderbar gibt, die Symptome werden weniger, die Entzündung lässt nach. Die Ursache ist nicht angegangen worden, weil sie eigentlich gar nicht interessiert. Heißt, solange ich diese Medikamente gebe, bin ich auf einem sehr guten Zustand. Wenn ich sie dann absetze, habe ich allerdings das Problem, dass es in der Regel wieder losgeht, weil ich ja nicht die Ursache behandelt habe. Das heißt, hier ist die Schulmedizin tatsächlich in ein rein pathogenes Struktur gegangen. Also ich weiß, da ist eine Krankheit, ich weiß ungefähr, was krank ist, ich versuche das zu verändern, aber warum, interessiert mich ehrlich gesagt eigentlich gar nicht, weil eben das Problem ist, das kann ich nicht in eine Leitlinie pressen, weil ich bei jedem Patienten bei Null anfangen muss.
Aber jetzt habe ich mal wirklich auch verstanden mit deinem Beispiel, warum man wirklich in diese Wirkungsbehandlung reingeht. Das ist ja auch irgendwie ein guter Ansatz.
Ja, ja.
Aber es fehlt noch die 50% andere Seite.
Genau. Das ist ein schönes Beispiel. Ja, also gerade das ist ein schönes Beispiel, wo man aus meiner Sicht unbedingt integrativ schaffen muss. Wenn jemand wirklich eine schwerste Entzündung von mir aus im Rheuma hat, wo jetzt, wenn man nicht aufpasst, die Gelenke kaputt macht, dann ist es ein Segen, dass wir heute Medikamente haben, mit denen ich das wie abstellen kann. Mhm. Aber gleichzeitig sollte ich genau das dann nutzen, die Zeit, die mir jetzt gewonnen ist, weil jetzt ist es gut erstmal, jetzt dann dafür suchen, warum ist das gekommen? Dann versuchen, die Ursache zu nehmen und dann kann ich vielleicht dieses Medikament auch wieder absetzen. Weil natürlich muss man einsehen, sobald ich eine, man sagt dem Immunsuppression mache, also das Immunsystem runterfahre, kann es ja auch passieren, dass das Immunsystem nicht mehr so gut reagieren kann gegen Dinge, wo es aber tun müsste. Abwehr von Viren, Abwehr von Krebszellen. Und das ist immer die Kehrseite von Immunsuppression, dass ich natürlich auch eventuell andere Krankheiten eher wieder auftreten lasse, weil ich im Immunsystem die Möglichkeit nehme, es zu tun.
Das sind die berühmten Nebenwirkungen.
Das sind die andere Seite dann der Medizin, weswegen es halt für mich dann eben, jawohl, ich muss das jetzt tun, ich muss da auch schnell handeln, damit kein Schaden passiert. Und dann muss ich aber genau diese Zeit jetzt nutzen, nach den Ursachen suchen. Und da muss man halt leider ehrlich etwas kritisch mit der klassischen Medizin umgehen. Das interessiert eigentlich keinen.
Jetzt meine, du gehst das als Komplementärmedizin natürlich ganzheitlich an. Mhm. Wie sind denn hier denn die Erfahrungswerte oder die Erfolgswerte, eine Autoimmunerkrankheit zu stabilisieren?
Zuerst muss man ganz ehrlich sein, das ist nicht die leichteste Form einer Krankheit. Also eine Autoimmunkrankheit behandeln gehört schon in den hohen Schwierigkeitsgrad. Das ist für einen Anfänger auch nicht geeignet, weil das ist jetzt das Paradebeispiel von ganz breiter integrativer Betrachtung. Ich muss wirklich ganz, ganz breit schaffen. Und ich muss die Individualität des Patienten beachten. Das heißt, ich muss immer wieder bei Null anfangen. Ich kann nicht sagen, ah, ich weiß das, ich mache eine Standardbehandlung, Komplementärmedizin, ein Stufenschema Autoimmunkrankheiten. Leider gibt es das. Es gibt auch Lehrbücher der Naturheilkunde, wo steht, wie behandle ich eine Autoimmunerkrankung. Das ist ja ausgemachter Unsinn. Ich muss Herrn Müller behandeln. Mhm. Also man muss es wirklich individuell machen. Dann gibt es immer wieder durchaus positive Ergebnisse, die, keine Ahnung, 60-70% betragen, aber man muss auch ganz ehrlich sein, es gibt auch Patienten, wo man keine Chance hat. Aus irgendeinem Grunde findet man die Ursache nicht. Es ist leider nicht so, dass man immer eine Ursache findet. Wir suchen und wir finden oft, aber nicht immer. Und es gibt Fälle, wo man einfach nur ehrlich sein muss, man kriegt keine Ursachenbehandlung hin, es geht nicht. Und dann ist es halt so, dann bleibt der Patient halt mit dem klassischen Medikament, aber dann doch immerhin beschwerdefrei. Aber wir kommen von dem Medikament nicht weg. Da muss man einfach ehrlich sein. Hexen und Wunder kann niemand von uns. Und Autoimmunkrankheiten sind schwierig. Aber es gibt doch immer wieder sehr schöne Verläufe, wo es einem gelingt, die Begleitung der klassischen Schulmedizin zu machen, die Ursachen zu behandeln. Und dann auf einmal kann man die anderen Medikamente rausnehmen und es geht ihm trotzdem weiterhin gut.
Inwiefern spielen da Schwermetallbelastungen eine Rolle bei Autoimmunerkrankungen?
Ich persönlich mache das jetzt bei jedem Patienten, der zu mir kommt und eine Autoimmunkrankheit hat, mache ich einen Test auf diese Belastung mit diesen Schwermetallen. Ich habe jetzt keine direkte Statistik, aber wenn ich einfach so ein bisschen grob zusammenschätze, ich habe sicher in 80% der Fälle etwas gefunden. Das heißt dann nicht, dass das immer die Hauptursache und die einzigste Ursache ist, aber als Teilaspekt einer Ursache ist für mich ganz klar, ist die Belastung mit toxischen Elementen, toxischen Metallen, ganz, ganz zentrales Thema bei Autoimmunkrankheiten.
Wie lernst denn du den Herrn Müller denn kennen, wenn du jetzt eine Autoimmunerkrankung bei ihm feststellst und behandeln musst? Was willst du alles haben für Daten, um dir ein Bild zu machen von Herrn Müller?
Das sind wie zwei Bereiche. Das eine ist Informationen über die Person. Man muss wirklich versuchen, alle Spektren des Menschen ein bisschen zu beachten, weil manchmal auch ein Symptom oder ein anderes Beschwerdebild einem noch einen Tipp gibt, da muss ich noch drauf gucken. Also als Beispiel, wenn er mir sagt, er hat dann doch immer noch Blähungen und so, obwohl ich einen Rheuma habe an der Schulter von mir aus, dann kommt eben, oho, dann könnte der Darm und das Mikrobiom, also die Darmflora ja ein zentrales Thema sein.
Bis zur Magensäure.
Bis zur Magensäure, alles das. Also das heißt, das Erste und das Wichtigste ist die Anamnese, die, man sagt dem so schön, die Krankenbefragung. Und das ist sehr umfangreich. Und um da ein bisschen Zeit zu sparen, habe ich das so gelöst, dass alle Patienten einen sehr umfangreichen Fragebogen vorher ausfüllen müssen, weil dann schon ein paar Fragen beantwortet sind und ich ein bisschen Zeit gewonnen habe für das Gespräch. Ja. Und aus dem ergeben sich dann, nachdem ich das so habe, meine Idee an Diagnostik. Schwermetalle mache ich jetzt praktisch immer, weil da gibt es keine spezifischen Symptome für. Und alles andere wird dann angepasst. Eben wenn vor allem der Darm symptomatisch beschrieben wird, dann wird das angeschaut. Dann muss man sicher im Labor nach Mängeln schauen, Selen, Vitamin D und
das Ähnliches. Heißt, die ganze Orthomolekare, du machst eine Blutanalyse, schickst es ein und dann werden da irgendwie 50 Mineralien getestet oder was?
Ja, Vitamine, Mineralien, Omega-3-Werte, wirklich antientzündliche und proentzündliche Faktoren verglichen. Ob da vielleicht zu viel entzündungsfördernd oder und zu wenig entzündungshemmend im Körper, ist ein Ungleichgewicht, da muss man daran arbeiten.
Aber das ist ja auch wieder so eine randspezifische Sache. Ja. Dass in den letzten zwei Jahren höre ich das ständig, diese orthomolekulare Medizin, Herangehensweise, wo man diese Mineralienmangel oder Vitaminmangel sucht. Das gehört zu dir immer ins Repertoire rein, dass man das machen
ist
sollte.
Definitiv auch für mich eine der Standardmethoden. Was man dann genau testet, das wird ein bisschen individuell abgestimmt, aber es gibt so ein Basisding, also Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren ist ein zwingendes Muss aus meiner Sicht, weil das sind jetzt die entzündungshemmenden Bereiche. Und wir sehen auch in
Ein Muss.
90%
Mangel. Ein Muss bei dir, aber ich höre das sonst nicht.
Weißt Nein, du? Leider nicht. Das ist halt immer noch so, ja, wenn ich es mal sehr, sehr einfach ausdrücke, in der klassischen Medizin wird das immer noch belächelt. Die Arbeit mit den Vitaminen, das interessiert sowieso keinen. Also das ist so lächerlich, was wir da machen.
Aber die Logik ist ja so. Da, ein Omega-3-Mangel oder ja. Defizit, heißt ja nichts anderes, dass ich ständig mit vielen Nahrungsmitteln immer wieder Öl ins Feuer gieße.
Ja, das ist es so. Und es ist keine Idee, das kann man messen. Das ist auch nicht, ich spüre das, ich habe das Gefühl, das könnte so sein, sondern das ist so, in dem Blut hat es zu wenig von dem und von dem und von dem. Der Punkt ist halt, es ist natürlich, vielleicht ist es auch zu günstig. Ja, Vitamin D-Tröpfchen kosten praktisch nichts. Ja, ja, Fischöl auch nicht so viel.
Also warum soll ich es bewerben?
Und hallo, das kostet ja nichts. Das kann doch nicht so viel wert sein. Ein modernes Rheumamedikament kann Monatskosten von 20.000 Franken machen.
Oh.
Und dann kommt einer mit ein paar Vitaminchen, die 30 Franken kosten. Das ist irgendwie nicht denkbar, dass das helfen kann. Das ist zu billig. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum es nicht wahrgenommen wird, obwohl wir hier von Biochemie reden. Wir reden auch nicht von nicht verständlichen Dingen, sondern von chemischen Reaktionen, die man eigentlich im Studium auch lernt.
Da sind Anamnese drin, hast du gesagt, hast du viele Hintergrundinformationen, dann gibt es die Blutanalyse, gibt es auch eine Urin- oder Stuhlanalyse.
Ja, eben. Also die Stuhlanalyse vor allem dann, wenn auch noch Symptome allenfalls da sind, wo man herleiten kann, ja, der Darm scheint dann doch ein Thema zu sein, was übrigens auch 70% der Fälle sicher der Fall ist. Man sagt, der Darm ist die Mutter des Immunsystems.
Likrigat habe ich auch schon gehört, ja, genau. Ist auch schon fast Standard.
Das oder? Ist tatsächlich ganz häufig so. Das ist ein Phänomen, wo der Darm bildlich gesprochen Löcher hat, undicht ist, also Müll aus dem Darm in den Körper übertritt, der dann das Immunsystem wieder triggert. Also das ist ein großes Thema. Urintests werden auch gemacht, teilweise auch für den Stoffwechsel von Vitaminen. Das heißt, man braucht tatsächlich verschiedene Körperflüssigkeiten, um so ein bisschen zu schauen, was der Patient da hat. Und dann kommt natürlich auch immer, Immunsystem und Psyche sind enorm verbunden. Psychoneuroendokrinologie, also die Vernetzung der Psyche mit dem Immunsystem.
Das heißt, man ich kann über meine Psyche könnte ich eine Autoimmunerkrankung erzeugen, obwohl im Körper eigentlich alles okay wäre.
Ja. Wo? Psychischer, nennen wir es mal ganz grob, psychische Traumata oder Dinge, die mich im Inneren beschäftigen, die müssen nicht immer sehr bewusst sein. Also ich weiß das. Können ganz klar über die Vernetzung mit dem Immunsystem ganz ein wichtiger Trigger sein, der die ganze Zeit das Immunsystem in die falsche Richtung triggert. Und da hilft natürlich Vitamin D nichts gegen. Da muss man dann mit anderen Methoden arbeiten. Da braucht es jetzt, das ist jetzt zum Beispiel was, das ich nicht kann, da bin ich nicht für ausgebildet. Da muss man dann mit Leuten zusammenarbeiten, die über Gespräche, ob das jetzt ein Psychologe, Psychotherapeut ist oder auch ein Therapeut, der sich mit dem Gebiet auskennt, der dann über ja, das Reden und das Erfahren des Wesens des Patienten, was ist in der Vergangenheit so passiert, was sind Dinge da, da gibt es verschiedenste Methoden. Herr Lüscher hat so eine Farbdiagnostik entwickelt, wo man mit Farben arbeiten kann und dann sieht man, dass da, wenn der Patient die und die Farbe auswählt, könnte das so eine Hilfe sein. Also es gibt sehr viel spannende Methoden auch das Wesen und der Geist des Menschen in das Ganze zu integrieren, halte ich bei einer Autoimmunkrankheit für sehr, sehr wichtig.
Okay, jetzt hast du noch ganz, ganz viele Daten. Einerseits, du weißt, wie der Darm aussieht, du weißt, wie das Blut aussieht, du kennst die ganzen Mineralien, Vitaminstandards, du hast seine Nebenwirkungen oder Reaktionen wie Blähungen. Und jetzt gehst du die Sache eigentlich ganzheitlich an, aber das ist eine Riesenbaustelle. Ja, also genau. Wenn ich diesen Herrn Müller jetzt anschaue mit seinen Daten, dann wird wahrscheinlich bei jedem ganz viel zu machen sein, oder?
Ja, also der erste Teil ist noch relativ einfach. Wir messen einfach mal so ein bisschen und machen irgendwas. Und dann kommt der schwierige Teil. Jetzt hat man unglaublich viel Zeugs auf dem Tisch liegen, an Daten, an Informationen. So, und jetzt muss ich aus dem heraus für diesen Patienten sein Essen, also ich habe wie die Zutaten auf dem Tisch und jetzt muss ich das richtige Essen für ihn finden. Welche von denen hat welches Gewicht? Jetzt wird es nicht mehr so einfach. Und hier ist jetzt die Schwierigkeit, hier verlassen einen die Guidelines. Hier kann man nicht sagen, so, wenn der Befund so ist, muss jetzt genau das an erstes. Hier kommt jetzt sehr viel, und jetzt geht es einfach in die Geschichte mit Wissen und Erfahrung über Dinge, die man schon oft gemacht hat, gibt einem das einen Hinweis, dass wenn die und die Konstellation im Labor zum Beispiel da ist, erscheint das momentan der Weg, den man vielleicht zuerst angeht. Das kann aber auch sein, dass das die falsche Idee war. Das merkt man dann und man wechseln muss und später merkt, das war doch nicht ganz so, wie man sich das denkt. Hier ist jetzt ein nicht mehr so ganz klares Gebiet da. Da braucht sehr viel Wissen, sehr viel Erfahrung und immer wieder auch das Bewusstsein, Es ist ein Experiment, muss man ehrlich sein, und muss immer wieder gucken, ob das beim Patienten auch diese Wirkung hat, die man gerne hätte. Sich selber kritisch hinterfragen und immer feststellen, nach 4 Wochen hätte sich was tun sollen, hat aber nicht, dann muss ich meine Idee ändern. Also hier muss man immer wieder selber auch lernen und nicht das Gefühl haben, ah, das weiß ich jetzt und so behandle ich das jetzt, da fällt man auf die Nase. Man muss es immer wieder individuell anpassen.
Diese Labordiagnostik jetzt am Anfang über alle diese Werte, wie sieht das in der Schweiz jetzt aus bei Krankenkassen? Wird das alles bezahlt oder ist das eine Sache?
Da sind wir leider in einer ganz, ganz dunklen Seite. Einzelne Werte von bestimmten, sage ich mal, Vitaminen oder Mineralien, also Thema Vitamin D als Beispiel, im Blut, die laufen über die normale Laborleistung der Krankenkasse Grundversicherung. Alle anderen Geschichten sind in der Schweiz per Gesetz, da gibt es eben sowas wie eine Analysenliste, da steht drauf, was bezahlt wird und was nicht auf der Liste steht, wird nicht bezahlt und das wird festgelegt. Nicht auf dieser Liste, also die Testung auf Schwermetalle, die Testung auf Stuhlbakterien, bestimmte Urin, laufen alle nicht über diese Liste. Dafür wäre ja theoretisch jetzt dann die Zusatzversicherung interessant und man kann ja bei ganz vielen Unternehmen auch entsprechende Produkte erwerben, also sprich Zusatzversicherungen abschließen. Und jetzt kommt eine wirklich für mich ausgesprochen ärgerliche Seite. In den meisten dieser Versicherungsangebote steht ein ganz kleiner Passus drin, den man aber, wenn man nicht sehr genau liest, nicht sieht. Laborleistungen ausgeschlossen. Und das ist etwas, wo ich bis heute nicht verstehen kann. Also man schließt eine Versicherung ab oder hart ausgedrückt, man bietet dem Patienten eine Versicherung an, die mir nachher gewisse Abrechnungen von Therapien erlaubt. Die dazu notwendige Diagnostik, die ich ja zwingend brauche, um festzulegen, ob ich diese Therapie überhaupt machen soll, wird aber nicht erstattet. Also das ist wie ich bezahle einen Automechaniker, er darf reparieren, aber darf nicht gucken, was das Auto hat. Er muss einfach mal anfangen zu reparieren. Also das ist so, ich verstehe es nicht. Das geht über meinen Menschenverstand hinaus, dass man Versicherungsprodukte anbietet. Und therapieren darf ich, aber Diagnostik wird nicht erstattet. Das ist irgendwie unsinnig.
Ich verstehe es jetzt auch nicht, aber ich meine, das ist ja diese Labordiagnostik, ist ja ein Segen, dass es die gibt.
Ja, und das ist jetzt nicht Schwingungen im All spüren, sondern das sind Labors, das sind biochemische Maschinen. Ja. Das ist auch keine Diskussion, die sind auch alle qualitätsgeprüft. Das ist nicht irgendwie so, oh, mal so gucken. Also das hat harte Qualitätsstrukturen und das wird nicht erstattet. Das bleibt mir unverständlich.
Also ich kenne jetzt viele Ärzte, die machen das trotzdem und schicken es aber dann in deutschen Laboren ein, weil es dort finanzierbar ist für den Patienten.
Ja.
Macht ihr das auch?
Teilweise tatsächlich. Also ich meine, auf Deutsch, wir reden von Selbstzahlen. Das heißt, der Patient muss für diese Kosten selber aufkommen. Und jetzt gibt es natürlich eine ganz einfache Budgetrechnung. Kann ich mir was leisten? Und dann kann es Situationen geben, wo man feststellen muss, der Patient hat halt nachvollziehbarerweise ein eingeschränktes Budget. Und jetzt muss ich ja irgendwie sehen, wie kann ich mit dem Budget arbeiten. Und dann ist es tatsächlich so, dass die gleiche Laborleistung mit der gleichen Qualität, das muss man wirklich sagen, die Qualität ist gleich, in einem deutschen Labor im Vergleich zum Schweizer Labor 50% günstiger ist. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als für den Patienten, sonst kann ich es ja nicht machen, dann das halt übers Ausland laufen zu lassen, ja.
Wenn du das alles so siehst und hast, jetzt einfach, ich meine, du bist ein begnadeter Arzt und man kommt ja bei dir auch nicht mehr so schnell ran, du hast ja auch deine Wartezeiten.
Leider.
Aber wenn ein Arzt wie du Autoimmunerkrankungen behandelt, wie sind so Statistik, die Erfolgsquoten? Ich weiß, ich mache keine Heilersorge, nichts, aber wie so dein Gespür, hast du 70% Leute, die du wirklich beruhigen kannst?
Es ist natürlich immer die eine Diskussion, was heißt Erfolg, oder? Also heißt Erfolg, alles weg, nichts mehr da, ich bin für den Rest des Lebens befreit. Das ist, wenn man ehrlich ist, bei Autoimmunerkrankungen relativ schwierig. Aber einen Zustand erreichen, der den Patienten mit der Krankheit stabil leben lässt, ohne groß beeinträchtigt zu sein, aber es gibt mal wieder kleine Ausbrüche von Schmerzen oder beim Darm Durchfälle. Also die Krankheit ist nicht geheilt als Definition, aber in einen Zustand gebracht, mit dem der Patient ohne große Dinge, auch zum Teil ohne Immunsuppressiva der Schulmedizin leben kann, würde ich schon meinen, sind wir bei 50-60%.
Schön.
10%, wo man es wirklich auch hinkriegt, dass es verschwindet. Und dann gibt es halt einen kleinen Bereich, der halt übrig bleibt, wo man einfach ehrlich sein muss, wo man es nicht wirklich hinkriegt, wo die Schulmedizin voll laufen muss. Aber man kriegt vielleicht dann, und das ist dann auch ein gewisser Erfolg, aber die Nebenwirkung wenigstens abgemildert. Das heißt, er muss diese Medikamente nehmen, sonst ist diese Krankheit nicht in den Griff zu kriegen. Mhm. Aber wenigstens habe ich es geschafft, dass diese Medikamente keine ihn belastenden Nebenwirkungen haben. Ist eine andere Art von Erfolg und doch irgendwo auch noch ein Erfolg, dass man das wenigstens machen kann. Da gibt es diese verschiedenen Punkte und das muss man natürlich schauen. Es ist recht einfach, auch je schwerer und je länger die Krankheit schon ist, desto schwieriger ist es, muss man ehrlich sein. Mhm. Wenn jemand seit 15 Jahren einen schweren Morbus Crohn am Darm hat, das ist dann schon schwierig, als wenn jemand das seit 3 Monaten hat.
Ich habe leider gerade auf die Uhr geschaut. Die Zeit ist schon abgelaufen. Wir sind total darüber. Aber noch eine letzte Frage, vielleicht nur mit Ja und Nein. Inwiefern hat auch die Umweltbelastungen und Vergiftungen einen Einfluss auf solche Erkrankungen?
Wenn wir wieder sehen, dass es vor allem in zivilisierten, sogenannten zivilisierten Ländern aufkommt, muss man davon ausgehen, dass die Umwelt weit gefasst wahrscheinlich eine der allerzentralsten Ursachen überhaupt ist.
Traurig. Ja. Dann kannst du als Mediziner auch nicht mehr viel machen.
Irgendwann wird es schwierig.
Ja. Danke ganz herzlich, lieber Simon. Danke. Dr. Simon Feldhaus, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Weiterverteilen dieser Sendung, sodass es auch andere Menschen hören und sehen, die an solchen Erkrankungen leiden, dass es ganzheitliche Ansätze gibt, von Komplementärmediziner über die Labordiagnostik, über eine ausführliche Anamnese, die natürlich auch Geld kostet, ist mir schon klar und nicht alles bezahlt werden kann. Aber es ist eine Aussicht da, Verbesserungen oder sogar für ganze richtige Heilungserfolge. In diesem Sinne alles Gute, danke und auf Wiedersehen miteinander.